Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
Ja, hallo bei Mir san Tier. Ich bin die Tina Gentner und wartet mal. Ich habe hier ein ziemliches, hier gerade mal blättern, ziemliches Top-Angebot für euch. Also hört mal her. Endlich bezugsfertig. Exklusives Schmuckstück in bester Isar-Lage. Südostasien-Feeling, nur einen Fischkatzensprung von der Großstadt entfernt. Ich heiße euch willkommen zu einer außergewöhnlichen Wohnlandschaft. Neben Fußboden, Wand- und Fassadenheizung erwarten euch beheizte Glasfronten und eine üppige Begrünung. Großzügige Wasserbecken, ein Wasserfall und eine Nebelanlage sorgen für dauerhaft tropisches Klima auf Wellness-Niveau. Ein großzügiger Gemeinschaftsbereich für gesellige Mitbewohner. Ach ja, und ich habe gehört, die Hausgemeinschaft gilt als lebhaft und naturverbunden. Herzlich willkommen bei Mir san Tier, gleich aus der neuen Dschungelwelt. Ich stehe noch davor bei mir, Erik Diener, Kurator hier in Hellerbrunn. Und Erik, habe ich so ungefähr getroffen mit der Beschreibung?
Ja, du hast es total überzeugend rübergebracht.
Also bezugsfertig ist sie. Wenn ihr nämlich diesen Podcast hört, ist sie schon ganz offiziell eröffnet. Wir sind jetzt hier mit dem Mikrofon ein paar Tage vorher da, weil wir natürlich mit zu den Ersten gehören wollen, die mal reinschauen. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt gar nicht mehr lang hier draußen. Wir stehen vor der Tür. Du hast aber einen Schlüssel und wir können schon rein.
Ja, es ist bezugsfertig, wie du schon gesagt hast.
Ja, okay. Also, dann geht's los.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
Wow, ich muss erstmal den Kopf in den Nacken legen. Man ist im Dschungel. Anders kann ich es wirklich nicht sagen. Meter hohe Sträucher, Bäume, eine riesige Palme hier in der Ecke. Ihr hört es plätschern. Hier kommen diverse kleine Wasserfälle diesen Hügel hinunter. Hier unten sind kleine Bäche, manche so mit ja, so eine Art grünen Moosschicht überzogen, erdige kleine Wege dazwischen, Brücken. Hier am Weg entlang habe ich große Steine und Felsen rechts und links. Dann in der Ecke, wo die Löwenanlage war, sind ganz helle, große Anlagen mit großen Schwimmbassins. Und obendrin aber auch Äste sehe ich, Kletteranlagen. Da oben geht es noch weiter, da ranken sich auch Farne und Sträucher bis nach oben. Es riecht ganz, ja, ich weiß gar nicht, gibt es tropisch riechen? Also ich habe das Gefühl, es riecht tropisch. Ist natürlich auch ein bisschen feucht hier drin, relativ warm. Man sieht so Nebel durch die Sträucher hier durchwabern. Also wirklich ein Schritt hinein und man ist im Dschungel.
Genau, also wenn wir jetzt hier geradeaus reinschauen, dann siehst du unseren wunderschönen kleinen Münchner Regenwald, den wir jetzt hier wieder aufgeforstet haben. Unsere Gärtner haben da super Arbeit geleistet während der Baustelle und haben die schönen großen Fikusbäume und diese wunderschöne Phönixpalme hier am Leben erhalten, trotz Temperaturschwankungen, Staub von der Baustelle und so weiter. Aber dennoch haben wir ganz, ganz viele Pflanzen nachgepflanzt und wir haben jetzt hier besonders Wert drauf gelegt, Pflanzen aus Südostasien einzubringen, teilweise auch tropische Nutzpflanzen aus der Gegend, damit auch der Besucher so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie es im südostasiatischen Regenwald ausschaut, den wir hier darstellen wollen.
Und hier vorne sehe ich, ich habe es ja vorher gesagt, aber wenn man es jetzt wirklich nochmal sieht, das ist, glaube ich, ein Teil dieser Nebelanlage wahrscheinlich. Oder hier zieht nämlich jetzt über diesen kleinen Bachlauf hier unten, der so ein bisschen moosig grün ist, zieht jetzt wirklich ein Nebel drüber, als würde man durch einen Regenwald stiefeln.
Genau, hier vom Besucherhügel oben, da plätschert ja so ein kleiner Wasserfall runter und der spaltet sich hier unten in diese beiden Bäche auf und wir haben so eine super tolle Nebelanlage hier rein gebaut, damit zum einen eine Bodenkühlung entsteht, also durch das Foliendach, kommt natürlich auch die Sonne rein. Es kann hier im Sommer auch ordentlich heiß werden. Und damit zum einen wir und unsere Besucher, aber auch die Tiere sich schön abkühlen können, haben wir diese Nebelanlage eingebaut. Aber auch natürlich für die Pflanzen, weil die Luftfeuchte muss hier drin ja hoch sein, damit diese ganzen Ranken, damit die Orchideen, die Fahne, die wir hier gepflanzt haben und die Moose auch schön gedeihen.
Hier die Palme, du hast es gesagt, die wirklich die komplette Baustelle überdauert hat. Alles andere ist ja hier sozusagen wirklich von rechts auf links gekrempelt worden. Ich glaube, wir schauen im Moment auf die alte Löwenanlage.
Genau. Früher war das Dschungelzelt ja für die Raubkatzen da. Und unsere Aufgabe war es dann, zu überlegen und auszuarbeiten, welche Tiere wollen wir denn hier drin halten und was ist denn unsere Story dahinter? Was wollen wir denn unseren Besuchern wirklich zeigen? Wieso stecken wir den ganzen Aufwand in die Renovierung von diesem Tropenhaus? Und wir haben ja ein ganz tolles Projekt, über das wir ja schon mal berichtet haben. Ein Artenschutzprojekt in Indonesien auf Java, das Chikananga-Projekt. Und das ist sozusagen unser Pate zu diesem großen Tiergehege. Wir haben hier einen Tierbestand ausgewählt, der kommt genau aus Indonesien. Also jede Tierart, die ihr hier bei uns findet werdet, die kommt auf einer von den vielen tausend indonesischen Inseln vor. Und die sind zum einen natürlich Botschafter für dieses super artenreiche Land, in dem die Natur aber auch stark gefährdet ist. Oder es sind wichtige Tiere für eine Erhaltungszucht. Wir können nachher noch mal ein paar Tiere uns anschauen. Die sind in der Natur nämlich vollständig ausgestorben. Und die gibt es nur noch bei uns in Europa, in Zoos und bei Privathaltern.
Hast du noch eine Ahnung und einen Überblick, wie viele Tiere sind denn jetzt hier eingezogen? Oder vielleicht frage ich netterweise eher, wie viele Tierarten?
Also in unsere Dschungelwelt werden 36 Tierarten einziehen. Zunächst, aber man muss ja immer sagen, das ist ja ein lebendes Projekt. Wir werden immer mal wieder vielleicht eine Vogelart abgeben müssen, weil sie die Nester der anderen Vögel plündert. Oder es kommen andere Vogelarten hinzu, die uns vielleicht irgendwie am Herzen liegen, weil sie in unserem Projekt vorkommen. Also das wird, denke ich, über die Jahre sich so entwickeln. Und ich glaube, wir werden schon irgendwann hier mehr als 40 Tierarten haben. Besonders spannend sind zum Beispiel unsere Neuankömmlinge, die Binturongs, die es hier in Hellabrunn noch nie zu sehen gab. Der Binturong ist ein kleines Raubtier, wobei klein so Ansichtssache ist. Mit ungefähr 20 Kilo finde ich ihn jetzt gar nicht mehr so klein.
Oh, ja, okay. Mhm.
Und es ist die größte Schleichkatzenart.
Und sind die denn jetzt schon hier?
Ja, wenn wir ein paar Schritte weitergehen, können wir uns die mal anschauen.
Wir haben ja Wochen, Monate, ich möchte fast sagen Jahre versucht, Menschen zu entlocken, welche Tiere hier einziehen. Ich kann es gar nicht glauben, dass wir jetzt diese Tiere mal zu Gesicht bekommen. Also wir laufen hier an einer Anlage vorbei, da schaut man unten ins Wasser. Dahinter ist, das ist ja fast wie in so einem Freizeitpark, da gibt es jetzt so eine kleine Wasserrutsche. Weiß ich nicht, ob die Binturongs da gerne mal runterrutschen. Und jetzt halte ich die Augen. Da oben, also klein, nee. Das ist ja ein ganz schöner Brummer, der da oben auf dem Ast hängt.
Ja, schaut so ein bisschen aus wie eine Mischung aus zu groß geratenem Dachs und irgendwie Bär mit einem langen Greifschwanz, mit dem er sich wunderbar im Geäst festhalten kann. Er hat vier sehr, sehr kräftige Gliedmaßen mit Krallen. Damit kann er Baumstämme hochsteigen und die Wasserrutsche, die du hier siehst, die ist gar nicht für die Binturongs, sondern für die Mitbewohner, weil wir versuchen ja wie im Regenwald jede Etage des Geheges auszunutzen. Der Binturong, der lebt oben und unten der Boden mit dem großen Wasserbecken, der ist für unsere Zwergotter vorbehalten.
Müsste ich die jetzt auch schon irgendwo entdecken oder sind die noch auf der Reise?
Also wenn wir jetzt noch 2 Stunden ungefähr hier bleiben, dann wirst du sie noch sehen, weil die sind nämlich gerade im Begriff hier gleich einzuziehen.
Nein!
Die Innenbox ist für sie schon hergerichtet. Die sitzen jetzt noch in unserer Quarantäne auf dem Hof, aber heute Mittag ziehen sie denn hier auch ins Gehege ein.
Ich glaube, die Dschungelwelt nennt sich auch sowas wie Freiflughalle.
Genau, wir haben ja es hier unterteilt in Gehege mit einer großen Einblickscheibe und einem Netz drüber, wo zum Beispiel die Raubtiere drin sitzen. Die können wir hier nicht rumlaufen lassen, sonst wären sie dann irgendwann alleine. Unsere Fischkatzen würden die Vögel sehr gerne in ihre Mahlzeit mit integrieren. Aber hier in die Mitte, wo die großen Pflanzungen sind, da versuchen wir natürlich den Lebensraum für die Vogelwelt, so gut es geht, nachzustellen. Und da kann man als Besucher durchlaufen und es lohnt sich hier, sich einfach mal hinzusetzen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und entweder zu hören, wo singt welcher Vogel und den dann vielleicht auch zu entdecken oder zu warten, bis sie an die Futterstellen kommen. Da kann man, glaube ich, am allerbesten die meisten Vogelarten beobachten.
Also hier in diesem, ich nenne es jetzt mal Hauptteil, ist es eigentlich ein bisschen fast wie in der Großvoliere. Das heißt, mir könnte jetzt hier ein Vogel vor der Nase vorbeifliegen, auf den Kopf machen oder auch irgendwie was fallen lassen.
Ja, genau, dass sie einem auf den Kopf machen, muss man vor allem bei den Krontauben bedenken. Die machen nämlich ziemlich große Haufen. Bei den Kleinvögeln wird uns da nicht so viel passieren. Aber ja, hier wird alles kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Und zum Beispiel bei den Straußwachteln oder bei den Fasanen werden die auch auf den Besucherwegen selbst unterwegs sein.
Du hast es gesagt, man kann hier reinlaufen. Können wir uns ein bisschen in den Dschungel vorarbeiten?
Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen mal auf unseren Besucherhügel nach oben. Dann kannst du dann ein bisschen deinen Blick über die Vegetation schweifen lassen. Und dann kann man sich dann schon sehr gut vorstellen, wie es hier auch ausschauen wird, wenn die ganzen Pflanzen mal angewachsen sind.
Angewachsen ist gut. Also ich laufe ja jetzt schon durch ein Pflanzenmeer. Da ist eigentlich alles größer als ich. Hier vorne wird noch gegossen. So, wir gehen jetzt hier in den hinteren Bereich. Oh Gott, hier riecht's gut.
Genau, wenn wir jetzt den Hügel hier hochlaufen, dann wird es gleich nochmal 3-4 Grad wärmer. Wärme steigt ja bekanntlich nach oben. Aber das ist eigentlich auch ganz toll, weil so können wir den Tieren, die hier drin wohnen, verschiedene Klimazonen anbieten. Die können sich selber aussuchen. Wir als Besucher können es uns auch aussuchen. Wenn es kalt ist, gehen wir einfach hier auf den Dschungelwelthügel.
Wahnsinn, wir kommen hier oben an, sind jetzt eine Treppe hochgestiegen. Hier dampft auch Nebel über dieses kleine Bächlein. Man hört es hier plätschern.
So 7 Meter höher sind wir ungefähr und über uns erstreckt sich das hohe Dach der Dschungelwelt und wir sehen so rund um uns die Fikusbäume, die die ganze Baustelle überlebt haben.
Hier hinten sind auch jede Menge farbenfrohe Blumen zu sehen und ich nehme an, was ich hier vor mir sehe, ist schon so eine erste Futterstelle für die Vögel.
Genau, wir haben hier oben auf dem Hügel 2 Futterstellen eingerichtet, weil hier nicht nur die Vögel, sondern auch die Flughunde zu sehen sein werden. Wir bekommen eine ganz, ganz spannende Art. Das ist der malaiische Riesenflughund oder auch Kalong genannt. Der kommt in Südostasien, nicht nur in Indonesien, sondern auch in Thailand und so weiter vor. Und das ist das größte Fledertier, das es gibt. Also die haben eine Spannweite von über 1,5 Metern.
Und der segelt dann hier vielleicht an mir vorbei?
Ja, es sind ja eigentlich eher dämmerungs- und nachtaktiv. Das heißt, fliegen werden die tagsüber nicht so viel. Allerdings fressen die tagsüber total gerne. Also die hängen sich in so Kolonien in die Bäume rein und freuen sich, wenn ihnen da sozusagen das Obst bis ins Maul reinwächst. Und das können wir hier mit diesen Futterschalen ganz gut simulieren. Dann hoffen wir, dass sie sich hier schön in den Bäumen niederlassen werden und dass man als Besucher die dann ganz toll an den Futterstellen beobachten kann. Und wenn sie sich dann mal recken und strecken, dann kann man auch diese riesige Spannweite ganz gut sehen.
Erik, jetzt könnten wir natürlich heute eine Folge von 7 Stunden Länge machen, weil du hast gesagt, also fast 40 neue Tierarten. Ich würde ja sagen, wir verteilen das auf viele, viele Podcast-Folgen. Aber mich interessiert natürlich trotzdem, gibt es ein Tier, über das du dich besonders freust oder wo du vielleicht auch sagst, der hat mir viel, viel Kopfzerbrechen in den letzten Jahren bereitet, weil es doch ganz schön aufwendig war, die Tiere hierher zu bringen oder sich um sie zu kümmern?
Oh ja, da gibt es ganz viele Kandidaten. Also zum Thema Kopfzerbrechen. Wir hatten hier früher schon Fischkatzen. Die Fischkatze ist eine sehr stark gefährdete Tierart weltweit, wo es in Europa eher nur so eine kleine Population gibt. Und um da mal wieder ein bisschen frisches Blut in Anführungszeichen reinzubekommen, haben wir die Empfehlung bekommen vom EEP, eine Fischkatze aus den USA zu bekommen. Und jetzt weiß man ja so, angefangen von Zöllen, Handelsstreit und sonst irgendwas, sind ja die Transportmöglichkeiten aus den USA nicht besser geworden in den letzten Jahren. Und diese Katze hat uns jetzt ungefähr 1,5 Jahre beschäftigt, bis die mal aus Mississippi zu uns nach Europa kam und direkt nach Hellerbrunn durften wir die sogar gar nicht nehmen, weil unsere Quarantäneeinrichtung nicht den Standards entspricht, wie sich die Kollegen das in den USA vorgestellt haben, sodass das Tier erstmal nach Prag gereist ist, um dann dort für 4 Wochen seine Quarantäne abzusitzen, um jetzt letzte Woche dann bei uns hier in der Dschungelwelt einzuziehen. Ich habe jetzt hier gerade die Kollegen ums Eck kommen sehen und ich glaube, die Mitbewohner von den Binturongs, über die wir vorhin gesprochen haben, die sind jetzt schon im Anmarsch.
Okay, ich habe es ja gesagt, bezugsbereit ist heute das Stichwort sozusagen. Also die Otter ziehen ein.
Die Otter kommen jetzt, ja.
Und wir schleichen uns von hinten ein bisschen ran. So, jetzt sind wir gleich mal ein bisschen leise, weil jetzt kommt, glaube ich, gerade Otter 1 und Otter 2 an uns vorbei. Also jetzt sind hier gerade die Tierpfleger, ein ganzes Team mit zwei großen, dunklen Holzkisten an uns vorbeigelaufen, sind durch den hinteren Eingang in die Anlage rein. Ich sehe, die Holzkiste ist abgestellt. Und jetzt heißt es wahrscheinlich Schrittchen für Schrittchen dem Otter die Möglichkeit geben, die Anlage zu erkunden.
Genau, richtig. Um jetzt wirklich das Vertrauen zum Tier aufzubauen und auch das Tier an uns sowie ans Gehege zärtlich ranzugewöhnen, kommen jetzt die Otter erstmal in die Innenboxen. Also es hat jedes von unseren Gehege hier einen Bereich, der für den Besucher nicht einsehbar ist, der wirklich dick ummauert ist, dass er auch schallgeschützt ist. Also da kann das Tier sich zurückziehen und hat seine absolute Ruhe. Und das ist erstmal der Startpunkt für den Otter in sein neues Leben hier in der Dschungelwelt. Und wenn das Tier sich da eingewöhnt hat, dann geht erstmal der Schieber zum Innengehege auf und danach geht es dann auf die große Außenanlage.
Und ehrlich gesagt rieche ich, glaube ich, auch was. Sind das die Otter?
Also das, was wir hier jetzt riechen, sind die Binturongs. Die haben so einen ganz abgefahrenen Geruch. Das kann man auch als Besucher dann mal riechen. Die haben in ihren Markierungsdrüsen denselben Stoff, der entsteht, wenn wir Popcorn in die Mikrowelle machen.
Das ist der berühmte Popcorn-Geruch des Binturongs. Ah ja, okay. Es ist schon sehr eigen.
Jetzt mischt sich noch dieses leicht fischige und höfere der Otter dazu und ergibt was ganz Spezielles.
Ja, dann würde ich sagen, wir wünschen den Ottern gutes Ankommen. Ich nehme fast an, so ein paar Leckerlis gehören vielleicht auch dazu.
Ja, so ein Fisch oder ein Krebs ist auf jeden Fall als vertrauensbildende Maßnahme gut geeignet.
Und dann würde ich fast sagen, schauen wir vielleicht noch mal nach vorne, oder?
Genau, lass uns mal noch zu der Vogelwelt rüberschauen.
Jetzt geht's hier in den rückwärtigen Bereich. Oh, und ich höre es schon. So, Mir Santier darf mal wieder hinter die Kulissen schauen. Erik, wo sind wir jetzt?
Wir haben hier unter dem Besucherhügel einen großen Raum, auch tageslicht hell, voll mit quirligen Vögeln aktuell noch. Wir haben in der Dschungelwelt ungefähr 20 Vogelarten vorgesehen. Die allermeisten sind auch schon da bei uns in Hellerbrunn und warten jetzt auf den Einzug. Und das, was mir so laut schreien hört, das sind unsere verschiedenen Lori-Arten. Zum einen haben wir den Erzlori, der ist so knallrot mit dunkelgrünen Flügeln und so einer lila-blauen Kopfkappe. Der ist derjenige, der hier ganz laut kreischt.
Boah, also da muss ich mir merken, wenn wir hier eine Aufnahme machen, da muss ich, glaube ich, einen doppelten Schutz fürs Mikro mitbringen. Der hat ja aber eine Wucht.
Genau, und die, die so ein bisschen höher, aber auch nicht unbedingt angenehmer krakeln, das sind die Mitch-Loris. Die liegen mir tatsächlich auch ganz besonders am Herzen, weil das ist eine Art, die kam mal auf Bali und Lombok vor, also zwei relativ bekannte indonesische Inseln, sind da aber schon seit den frühen 2000er Jahren in der Natur ausgestorben für den Vogelhandel. Und die letzten Reservepopulationen, die haben wir bei uns hier in Europa. Und das heißt, es ist eine ganz besondere Verantwortung, die Tiere auch gut zur Fortpflanzung zu bringen, eine große Population aufzubauen, dass wir die dann irgendwann in ihr Heimatland auch wieder zurückbringen können.
Und hier drin kann ich sagen, riecht es um einiges leckerer als bei den Ottern da drüben. Hier riecht es nämlich einfach nach frischen Früchten.
Genau, Lieblingsfutter von den Loris ist frisches Obst, Nektar und Pollen. Weil die fliegen quasi wie eine Biene von Blüte zu Blüte und saugen den Nektar und den Pollen aus den Blüten. Und der Pollen bleibt in ihrem Gefieder hängen und somit bestäuben die Blüten.
Das heißt, die werden auch sozusagen eure Gärtner und Gärtnerinnen hier ein bisschen unterstützen in der Dschungelwelt und sorgen vielleicht dafür, dass da doch an manchen Stellen was wächst, wo vorher nichts war.
Sie werden auf jeden Fall viele Samen auch verbreiten. Ob sie sich bei den Gärtnern immer beliebt machen, weiß ich nicht, weil alle Papageien neigen ja dazu, die frischen Triebe von den Pflanzen abzubeißen, die Rinde abzuzupfeln, Blüten kaputt zu beißen. Also die Pflanzen müssen gut anwachsen, bis sie die Loris hier mal aushalten. Ganz anders sind da die Tauben, die sind nämlich ganz ruhig und dezent in ihren Äußerungen. Die machen eher so ein tiefes Brummen, um sich dann über längere Distanzen im Regenwald zu verständigen, wenn du hier reinschaust.
Erik öffnet jetzt hier gerade eine Tür. Da kann ich jetzt durch eine Scheibe schauen. Meine Güte, die ist ja riesig. Jetzt habe ich gedacht, da steht so ein kleines Täubchen. Und ich sehe eine, wow, fantastisch grau-blau gefärbte Taube mit einem Kopfschmuck. Das ist ja gigantisch.
Genau, das ist die Victoria-Krontaube, die größte Taubenart der Welt. Ein ganzes Stück größer als ein Huhn. Man denkt gar nicht so richtig, dass eine Taube so groß werden kann. Und dieser Kopfschmuck, der ist wirklich wunderschön. Der hilft den Tieren bei der Balz und bei der Erkennung, wenn sie im dichten Regenwald am Boden entlang schreiten. Und da kommt unter anderem auch der Name her, wegen diesem Kopfschmuck, diesem viktorianischen Kopfschmuck obendrauf. Und die sind nicht so laut wie die Papageien.
Das ist das Aber angenehm optisch denen. Beeindruckend. Also die einen werden wahrscheinlich durch ihr Geschrei auf sich aufmerksam machen. Und an den beiden kann man eh nicht vorbeilaufen, ohne sie zu bemerken. Also ich glaube, da braucht es gar nicht weitere Tipps von dir, wie ich die erkennen werde in der Dschungelwelt, weil die kann man eigentlich nicht übersehen.
Genau, wenn die fliegen, dann hört man schon, wie sie ankommen, das Geräusch der Schwingen. Die sind aber eigentlich hauptsächlich Bodenbewohner. Das heißt, die werden wir oft auf den Wegen rumlaufen sehen.
Erik, vielen, vielen Dank für diesen Blick. Nochmal jetzt hier auch hinter die Kulissen. Wenn du jetzt die Dschungelwelt noch zusammenfassen müsstest, in drei Worten, was fällt dir ein?
Grün, bunt und voller Leben.
Darauf freuen wir uns und ich bin jetzt nochmal verabredet, denn natürlich soll auch der Chef, den das Ganze natürlich hier auch jetzt seit Jahren bewegt hat, Tierparkdirektor Rasim Baban, noch hier ans Podcast-Mikrofon kommen und ich bin gespannt, was er uns jetzt noch zu diesem Großprojekt, was jetzt endlich soweit ist, dass ihr es auch besuchen könnt, erzählen kann.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellabrunn.de.
Rasim Baban ist jetzt bei mir, Tierparkdirektor. Am liebsten würde ich fragen, würdest du gern schreien, schlafen, seufzen? Wie ist dein Gemütszustand?
Die Mischung aus allem momentan. Und ich sage mal so, wenn ich mich umdrehe und mir hier die Binturongs anschaue, die liegen so gechillt auf diesem Baumstamm rum. Wenn ich das dann nächste Woche auch bin, dann ist okay.
Genau, gechillt wie ein Binturong. Wenn ich zu dir sage, 192, hast du eine Ahnung, auf was ich anspiele?
Nein.
Ich habe mal nachgeguckt. Das Bautagebuch der Dschungelwelt. Da konnte man ja online wunderbar mitverfolgen, wie sich das hier immer weiterentwickelt hat. Das begann vor ungefähr 192 Wochen. Ich nehme an, mindestens so lange hat dich auch dieser Umbau beschäftigt.
Ja, korrekt. Weil wir haben ja hier die Besonderheit, dass ja im bewohnten Zustand eine Tropenhalle komplett umgebaut, saniert und modernisiert haben. Im bewohnten Zustand Tiere drin? Nein, aber unheimlich viele wertvolle und sehr alte Pflanzen. Die Tropenhalle ist ja 1995 eröffnet worden und wir haben hier einige Pflanzen drin, die sind so alt wie die Tropenhalle. Die Ficusarten, die hier rumstehen, die eine große Palme dort hinten und viele andere, gerade auch die Rankpflanzen. Und es war uns wichtig, dass wir diese fast schon historischen Pflanzen, dass wir die schützen während einer kompletten Umbausanierungs- und Modernisierungsphase. Das Dach wurde ja teilweise geöffnet und die Folienkissen ausgetauscht. Und das in einem Grünhaus. Und deswegen mussten wir sehr vorsichtig sein.
Jetzt bist du ja auch Architekt. Was gefällt dir denn an dieser, ich habe ja schon gelernt, es ist eine Art Freiflughalle, es ist auch eine Art Freilaufhalle, weil zu einem großen Teil können mir die Tiere ja auch hier auf den Wegen begegnen. Was gefällt dir daran jetzt so gut?
tatsächlich die Gesamtatmosphäre. Also wir stehen jetzt hier auch gerade ziemlich mittig in der Dschungelwelt und man merkt ständig so eine kühle, feuchte Luft. Diese Nebelschwaden sieht man hier, wie die so von oben nach unten kommen. Das ist original Regenwald. Und wenn man hier drin steht, ist es jetzt mittlerweile in der Dschungelwelt angenehmer als draußen, weil man ständig diese schöne, feuchte Luft mit diesen Nebelschwaden abbekommt. Das erzeugt eine tolle Verdunstungskälte. Und es ist total angenehm. Also letztens, als es draußen so extrem heiß war, bin ich in die Dschungelwelt gegangen, weil hier ist viel angenehmer.
Gibt es denn Tiere, auf die du dich jetzt besonders freust? Da kann ich auch nochmal ehrlich gesagt die Zahl 192 bringen, weil ich glaube, wir haben 192 Wochen lang versucht, dir zu entlocken, wer jetzt hier einzieht. Jetzt haben wir ja schon von ein paar gehört und sogar schon ein paar gesehen. Die Otter sind gerade noch am Einziehen, da sind die Kisten im Moment gekommen. Gibt's was, wo du sagst, oh, da werdet ihr mich in nächster Zeit finden, weil da werde ich öfter mal sein?
Ja, und zwar wirklich bei den Binturongs. Ich kannte sie nur von Bildern, aber wenn man sie live erlebt, komplett andere Welt. Also das ist, ich sag mal so, wenn man einen gestressten Tag hat, 10 Minuten Binturong gucken und alles ist in Ordnung. Ich glaube, kein Tier strahlt so eine Gelassenheit aus und dabei haben die so einen hypnotischen Blick auch noch drauf. Das flasht total. Also Binturongs sind meine neuen Favorites. Und ansonsten haben wir, was das Tiererlebnis und auch die Tierbeobachtung angeht, hier komplett was Neues. Wir haben hier Unterwassereinblicke. Wir stehen hier gerade bei der Otter-Binturong-Anlage. Wir können also die Otter unter Wasser beobachten, wie sie schwimmen, wie sie jagen. Wir haben hier hinten bei der Fischkatze ebenfalls zwei große Unterwasserbecken, sodass man die Fischkatze, woher kommt wohl der Name, mal auch dabei beobachten kann, wie sie die Fische da aus dem Wasser rausholt. Und die sind ja sehr geschickt. Wir haben hinten bei dem Hornvogel haben wir eine große Voliere außen, aber auch innen. Wir haben eine Schildkrötengehege und dort können wir auch die Schildkröten, die ins Wasser gehen, unter Wasser beobachten. Und im hinteren Bereich haben wir ein Gelege für die vorbereitet, sodass sie dort die Eier ablegen können. Das kann man auch toll beobachten. Also wir haben hier jetzt ganz, ganz viele neue, sagen wir mal, Beobachtungssituationen geschaffen, was man so draußen im natürlichen Lebensraum gar nicht beobachten kann. Da müssen wir sich einen Taucheranzug anziehen und abtauchen. Bei uns trockenen Fußes können wir die Tiere unter Wasser erleben.
Es gibt ja aber sonst auch noch einige Neuigkeiten. Ich habe gelesen, es gibt einen Forscherraum zum Beispiel.
Genau. Forscherraum, da können wir gleich mal hingehen. Ja, ich habe den Schlüssel dabei. Komm mal mit, da zeichne ich den mal. Der ist total spannend.
Auch noch mitten in der Dschungelwelt?
Ja, und zwar unter dem Berg, ganz geheimnisvoll versteckt. Da gibt es so einen kleinen geheimen Gang. Den sieht man ganz schlecht, weil er so zwischen den Pflanzen versteckt. Hier, wie so ein Höhleneingang.
Oh, sieht ein bisschen aus wie so eine, wenn man bei einer Tempelanlage in den Geheimgang unten reingeht.
Ja. Es hört sich auch entsprechend nach Höhle hier an.
Ja, es hat schon so ein bisschen Geheimgang-Feeling. Es hallt ein bisschen.
So, Schlüssel, Schlüssel.
Auch hier wird noch gewerkelt. Hallo? Wow.
Ja, und das ist tatsächlich was Neues. Das hatten wir bislang noch nicht. Wir nennen es Forscherraum. Wir wollen da einfach unsere Besucher, insbesondere die Jugendlichen, die Kinder, für Wissenschaft und Forschung begeistern. Wir haben hier, ich muss das selber erzählen, 5 Mikroskope. Wir bieten also geführte Touren an, dass man hier reinkommt mit entsprechend ausgebildeten Zooguides. Und hier kann man einfach mal wirklich Forscher nachspielen. Man kann hier mit den Mikroskopen arbeiten, Dinge beobachten. Wir haben hier hinten ganz viele Vitrinen mit ganz vielen Schaustücken.
Angefangen. Da ist auch jetzt schon einiges drin. Ja. Gell? Ich sehe riesengroße Eier links oben.
Genau, verschiedene Eier. Das sind hier Emus und Nandos und auch von anderen Vogelarten. Wir haben verschiedene Schädel von verschiedenen Tierarten. Wir haben Geweihe, wir haben Fellproben, wir haben verschiedene Insekten, all das zeigen wir hier und das können wir dann mal gemeinsam unter dem Mikroskop beobachten und auf ganz spezielle Eigenarten eingehen und das soll einfach Begeisterung dafür wecken für eben Wissenschaft und Forschung.
Mir Sandtier in der Dschungelwelt. Ich glaube, den Satz werde ich noch bei vielen, vielen Podcast-Folgen sagen, denn es gibt hier so viel zu entdecken, dass wir in diese erste Folge hier aus der Dschungelwelt natürlich gar nicht alles reinpacken können. Es gibt hier natürlich auch jede Menge Education, es wird Audio-Tierschilder geben und wir vom Podcast werden auch regelmäßig hierher kommen. Rasim, kannst du, also ich weiß, 3 Worte, das ist bei dir nicht so dein Ding, aber kannst du uns vielleicht in wenigen Sätzen zusammenfassen, was die Dschungelwelt für dich ist?
Die Dschungelwelt ist der echte Dschungel im Gegensatz zum Großstadtdschungel.
Dann lassen wir dich weitergehen, denn Rasebaban hat auch wirklich schon die Leiter unter dem Arm. Hier muss noch überall angepackt werden und nachgespannt und kontrolliert und gecheckt. Vielen, vielen Dank, Rase.
Ja, danke schön und vorbeikommen, wenn der Dschungel ruft.
Ja, das war's mit der ersten Folge Mir san Tier aus der neu eröffneten Dschungelwelt. Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Entdecken. Natürlich im ganzen Tierpark Hellabrunn, aber jetzt vor allen Dingen erstmal in diesem Schmuckstück in bester Isar-Lage mit Südostasien-Feeling oder, wie hat Rasebaban gesagt, der echte Dschungel ganz nah am Großstadt-Dschungel. Ich bin Tina Gentner und sag bis bald im Tierpark Hellabrunn.
Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellabrunn.